Der 11. Teil von unserer Predigtreihe Unkaputtbare Freude. Wenn man so am Anfang der Predigtreihe ist, denkt man, wow, 11 Teile, das zieht sich aber sehr, sehr lange. Aber irgendwann ist dann auch der letzte Teil erreicht. Und ich denke, wir durften vieles verstehen von dem, was Paulus mit den Philippern teilt, von dem, was Paulus ausmacht, von diesem außergewöhnlichen Dokument, dem Philipperbrief. Oder wie manche Gelehrte sagen, das Fenster zur Seele des Paulus. Heute möchte ich in diesem 11. Teil mit euch im 4. Kapitel die Verse 10 bis 13 betrachten und ich lese auch noch die Verse 17 bis 19 und da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für ein wunderschöner Text und was für eine bärenstarke Verheißung am Ende dieses Textes. Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Also wir haben hier eine ganz glasklare Verheißung der Versorgung Gottes. Gott ist unser Vater. Und Gott erhebt in seinem Wort ja auch einen Leitungsanspruch an uns Menschen. Er ist der König, er ist der Vater, er ist der Hirte, wir die Schafe. Immer wieder sind das Bilder, die wirklich ganz klar zeigen, dass Gott ein Leiter ist. Und das biblische Bild von Leiterschaft ist immer das, dass ein Leiter auch ein Versorger ist. Der Leiter ist nicht der Dauerrechthaber in der Bibel. Er ist auch nicht der mit der Macht und du hast gefälligst zu gehorchen und dich zu unterwerfen, sondern der Leiter trägt eine Verantwortung für dich. Und Teil dieser Verantwortung ist es, zu versorgen. In der Bibel ist Leiterschaft immer verknüpft mit einem Versorgungsgedanken. Paulus schreibt an den Timotheus und er will ihm etwas sagen über Ältestenschaft, also über Leiterschaft in der Gemeinde und worauf da zu achten ist bei diesen Leuten, die in der Gemeinde leiten sollen. Und er sagt da in 1. Timotheus 3, Vers 5, wenn aber jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hochinteressanter Satz, oder? Vorstehen, das klingt so nach Leiter. Ich bin der Vorsteher. Ich habe hier das Sagen. Das klingt so nach Autorität. Aber sorgen, versorgen, das klingt nach Verantwortung. Ich finde, dieser kleine Satz hier über Ältestenschaft bringt den gesamten biblischen Gedanken, was Leitung angeht, auf den Punkt. Autorität ist dazu da, um jemanden zu versorgen, um jemanden zu dienen. Der Versorgungsgedanke ist ganz eng verknüpft an den Leitungsgedanken. So sieht sich Gott als unser Leiter, als unser Vater, als unser Hirte, als unser König und er sieht sich unbedingt als unser Versorger. Und diese Verheißung macht so viel Mut, weil ich mag die Redewendung sehr gerne. Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Und jetzt kommt's. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nach seinem Reichtum. Nicht aus seinem Reichtum. Das wäre ein ganz, ganz großer Unterschied. Aus seinem Reichtum würde die Quelle nennen. Woher das jetzt kommt, diese Versorgung, das, was du jetzt bekommst, woher das kommt, das wäre aus seinem Reichtum. Nach seinem Reichtum, das nennt die Relation, nämlich das, was er dir gibt, die Art und Weise, wie er dich versorgt, steht im Verhältnis zu seinem gesamten Besitz. Das kann schon mal aufhorchen lassen, dass man sagt, oh wow, das klingt aber sehr großzügig. Das klingt aber richtig gut. Also noch einmal, wenn ein Milliardär dir etwas gibt, wenn ich sage, du, ein Milliardär möchte dir etwas schenken aus seinem Reichtum, dann könnte das 10 Cent sein oder es könnten 10.000 Euro sein. Man weiß es nicht. Was immer es ist, es käme aus seinem Reichtum. Aber wenn ich sage, dieser Milliardär möchte dir etwas schenken nach seinem Reichtum, er möchte dir etwas schenken, was in Beziehung, in Relation zu all dem steht, was er hat, dann kannst du dich schon dolle freuen. Dann muss es auch ein bisschen fetter ausfallen. So hat Gott diesen Anspruch. Er ist unser Versorger. Das sehen wir in der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und zwar nach seinem Reichtum möchte er uns versorgen. Wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben einen Gott, der gerne versorgt, der uns liebt und der uns gerne gute Gaben gibt. Tolle Verheißung. Jede Verheißung in der Bibel steht in einem Kontext. Und zwar in dem Kontext von Bedingungen. Wenn Gott einfach... Wenn es keine Bedingungen gäbe, dann müsste es auch keine Verheißungen geben. Dann könnte Gott einfach tun, was er tun möchte und wir würden es ja dann sehen. Aber Verheißungen sind immer geknüpft an Bedingungen. Sie brauchen eine Reaktion. Das war ja auch im letzten Teil so. Da haben wir über den Frieden Gottes gesprochen. Und auch im Umfeld dieser großartigen Verheißung über den Frieden Gottes gab es ja auch zwei Bedingungen. Ja? Und genauso ist es auch hier. Die Verheißung der Versorgung Gottes ist geknüpft an zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass wir Gebefreudigkeit lernen oder Freigiebigkeit lernen. Wenn man den Kontext betrachtet und ernst nimmt, dann muss man sagen, es ist eine Verheißung für Gebende. Paulus hat gerade eine Gabe empfangen. Und das ist die Gemeinde, die ihn überhaupt gesponsert hat. Er ist ihr Apostel, er ist der, den sie gesandt haben und er bedankt sich hier und er spricht diesen wunderbaren Segen, diese wunderbare Verheißung aus über Menschen, die geben. Also das muss man in diesem Kontext sehen, sonst würde man dem Text Gewalt antun. Ich habe gerade gesagt, Gott ist ein großzügiger Gott. Ein großzügiger Gott, ein Leiter, ein König, ein Hirte, der gerne gibt. Und wir sind geschaffen in seinem Bilde. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Großzügig. Und wir folgen Jesus nach und wir werden ja verwandelt auch immer mehr in sein Bild. Ja? Wir sollen ja immer weiter verändert werden hinein in sein Bild. Und dazu gehört auch, dass Gott nicht möchte, dass wir geizige, egoistische Menschen sind, sondern dass wir großzügige Menschen werden. Und unsere Großzügigkeit ist eine Voraussetzung, auch seine Großzügigkeit freizusetzen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Dass diese tolle Verheißung, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Gott will uns versorgen. Er sieht sich als unser Versorger. Er will allen unseren Mangel abhelfen nach seinem großen Reichtum. Dass das geknüpft ist an den Gedanken, dass wir auch großzügig sind und dass wir Geber sind, genau wie unser Gott. Ich finde es so wichtig, dass das Geben und die Großzügigkeit gelehrt wird. Und zwar um der Hörer willen. Ich bin viele Jahrzehnte im Gemeindedienst und immer wieder mal gibt es die Situation und habe ich die Situation erlebt, dass irgendwie die Gemeindefinanzen vielleicht mau waren und man wollte irgendwie was anbauen oder man wollte was anschaffen oder es war gerade überhaupt finanziell alles nicht so pralle. Und dann sagt der Kassierer sowas zum Pastor wie, kannst du nicht mal wieder über den Zehnten predigen? Kannst du nicht mal wieder so richtig klar sagen und dass es doch biblisch ist und so weiter? Und meine Antwort in all den Jahren war immer, nein, kann ich nicht. Das würde ich für einen Missbrauch der Kanzel und des Predigtdienstes empfinden. Nein, nein, das Geben muss gelehrt werden, die Großzügigkeit muss gelehrt werden, aber um der Hörer willen, wie alles andere im Evangelium auch und nicht um der schwachen Gemeindefinanzen willen. Und wenn die Gemeinde gerade finanziell schwach auf der Brust ist, dann müssen wir da offen miteinander darüber reden. Das darf ja thematisiert werden. Dann können wir ja miteinander die Verantwortung tragen und überlegen, was können wir anders machen, wie auch immer. Aber nein, das würde ich niemals über die Predigt regeln wollen. Und genauso denkt Paulus auch. Hier nochmal dieser 17. Vers, so schön aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus sagt, denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Wow, nochmal. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Also Paulus sagt, es geht mir gar nicht darum, dass es hier noch mehr Knete gibt und dass ich euch das jetzt alles sage und euch irgendwie anfixe und dass ihr noch mehr spendet und dass ich dann noch mal die Hand aufhalten kann. Nein, es geht mir um euch. Es geht mir um euch. Ihr sollt gesegnet sein. Ihr seid die Gewinner bei dieser Sache. Wir haben einen großzügigen Gott, der alle unserer Not abhelfen will, der uns versorgen will und der möchte, dass wir wie er großzügig sind. Es muss um der Hörer willen gelehrt werden. Wir geben ein Opfer für Gott, um ihm zu dienen. In unserem Kolleg haben wir in letzter Zeit darüber gesprochen, dass jeder Christ ein Priester ist, dass wir eine Gemeinschaft von Priestern sind und dass einer unserer Aufträge ist, Gott selbst zu dienen, eben auch mit unseren Finanzen. Und Paulus greift genau diesen Gedanken hier auf in Vers 18, auch jetzt nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Er sagt: Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Das ist ein Bild, das kommt tief aus dem Alten Testament. Etwas wird geopfert und der Rauch, der Duft steigt auf und Gott hat Freude daran. Und wir sind Priester im Neuen Testament und dieses Geben, dieses Großzügigsein, hinein investieren in Gottes Reich, ist ein Opfer und Gott hat Freude daran. Wir geben nicht, um zu manipulieren, um Einfluss zu gewinnen. Wir geben auch nicht, um von anderen gesehen zu werden und all diese Dinge. Auch darüber hat Jesus gesprochen. Nein, wir geben wirklich direkt aus unserer Beziehung zu Gott. Wir opfern es ihm und wir sagen, Herr, dein Reich liegt mir am Herzen. Und so opfern wir, in diesem Falle ging es hier an Paulus, wir unterstützen das Werk Gottes. Wir sind großzügig, wir leben Freigebigkeit und Großzügigkeit und wir wissen, dass Gott uns versorgen wird. Gott ist in einem Versorgungsbund mit seinem Volk. Das ist auch nicht so etwas Willkürliches, sondern er will einen Bund. Ein Bund ist ein Vertrag, eine Gemeinschaft. Er will einen Bund mit uns machen, und zwar einen Versorgungsbund. Manche sagen, Uwe, ist das nicht im Alten Testament so mehr das Gesetz? Ja, es ist Teil des Gesetzes, der Zehnte und so weiter. Aber der Gedanke des Zehnten ist viel älter als das Gesetz. Es gibt diese Begebenheit um Jakob. Jakob hatte eine sehr, sehr schlechte Versorgungslage, wenn ich das mal kurz skizzieren darf. Er hat seinen Bruder betrogen, fürchterlich über den Tisch gezogen. Sein Bruder war sehr, sehr, sehr sauer und wollte ihn umbringen. Und Jakob musste kurzfristig umziehen und in ein fernes Land reisen und irgendwie hoffen, sich da ein Leben aufzubauen. Er hatte überhaupt keine Ahnung, eine absolut ungewisse Zukunft, ob er einen Job finden würde, ob er irgendwo was zu essen finden würde, wie alles weitergehen könnte. Er war auf der Flucht, er hatte nichts, er stand vor dem Nichts. Und dann tut er Folgendes, das finde ich hochinteressant und ich mag diesen Text sehr gerne. In 1. Mose 28 von Vers 20, da heißt es: Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil zurückgeben. Das finde ich bärenstark. Das skizziert diesen Versorgungspunkt Gottes und bringt genau das auf den Punkt, was auch Paulus hier andeutet. Von allem, was du mir gibst, ja, von allem, der Zehnte ist der Beweis meines Glaubens an meine Abhängigkeit von Gott in diesem Fall. Gesetzlichkeit ist nie hilfreich im Neuen Testament. Und Gesetzlichkeit ist ja so auch mehr der Gedanke, ich habe gearbeitet, ich habe etwas erarbeitet, ich habe etwas erwirtschaftet Und jetzt tritt Gott an mich ran und sagt, hey, kannst du mal was abgeben? Ich habe schließlich meinen Sohn gesandt. Ist am Kreuz für dich gestorben. Jetzt kannst du ja auch mal ein bisschen hier was tun. Komm mal. Also ich habe jetzt hier einen Anspruch. Gib mir etwas von dem, was du erarbeitet hast. Das ist so dieser gesetzliche Gedanke. Und manche kommen damit ganz okay, klar. Das sind meistens so die geradlinigen Typen oder so. Und andere, die sehen das irgendwie ein, aber tun sich auch schwer. Viele laufen mit einem schlechten Gewissen rum. Ich würde dieses Thema, schlechtes Gewissen und Zehnten, heute gerne ein für alle Mal, wenn Gott mir die Gnade schenkt, für uns alle einfach entsorgen. Weil das mit dem schlechten Gewissen bringt uns nirgendwo hin und das will auch Gott überhaupt nicht. Also noch einmal, die gesetzliche Haltung ist, ich habe gearbeitet, ich habe erwirtschaftet und jetzt gibt es diesen Anspruch an mich, ich soll jetzt hier einen Zehnten abgeben. Die richtige Haltung, und die sehen wir hier bei Jakob, ist, nicht ich versorge Gott und sein Reich, sondern ich bin jemand, der völlig abhängig ist von Gott. Wenn Gott mich versorgen wird, wenn er mich segnen wird, wenn er mir Leben schenkt, Kraft schenkt, die Möglichkeit schenkt, Geld zu verdienen, ich nehme all das aus seiner Hand. Nichts davon sehe ich in erster Linie als ich habe das erwirtschaftet, sondern ich sehe es als Gott hat es mir gegeben. Ich nehme mein Leben aus Gottes Hand und von all dem, was er mir gibt, bekommt er einen Teil zurück. Also noch einmal, nicht ich versorge Gott und sein Reich, Gott ist nicht mein Pflegefall, sondern Gott versorgt mich. Ich stehe in einem Versorgungsbund mit einem allmächtigen, großzügigen Gott. Und er möchte als Zeichen meiner Treue, dass er sagt, Uwe, ich gebe dir diese 100% und ich möchte als ein Zeichen deiner Treue, dass du mir 10% davon zurückgibst. Eine völlig, völlig andere Mentalität. Nun kann man darüber nachdenken, wie sehr das ein neutestamentlicher Gedanke ist. Man findet ihn schon an vielen Stellen im Neuen Testament. Aber ich glaube, es gibt eine höhere Wahrheit im Neuen Testament. Und die höhere Wahrheit ist die, ich gehöre ihm. Er hat mich erkauft mit seinem Blut. Ich und alles, was ich bin und alles, was ich habe, gehört ihm. Und was wir brauchen ist, ja, eine Haltung von guten Verwaltern. Nichts von dem, was ich habe, ist meins. Es ist nicht 90% gehören mir und 10% gehören Gott. Nein, nein, ich mit allem, was ich bin und habe, gehöre Gott. Und der Zehnte ist vielleicht mehr ein Ausdruck dieser gelebten Haltung. Also Gott ist ein wunderbarer Versorger. Wir haben eine wunderbare Verheißung, dass er in einen Versorgungsbund mit uns treten möchte. Und die erste Bedingung ist, dass wir Freigebigkeit lernen, Großzügigkeit lernen, so wie unser Gott freigebig und großzügig ist, dass wir das von ihm abschauen. Aber es gibt noch eine zweite Bedingung und auch die finde ich sehr, sehr wichtig, nämlich, dass wir Zufriedenheit lernen. Unser Text, Philipper 4 von Vers 11, noch einmal. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Auch wieder so eine Verheißung. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Jede Herausforderung des Lebens, ob ich gerade Überfluss habe oder ob es gerade eine schwere Zeit ist. Und da müssen wir ja nicht nur an Geld denken. Wir können auch an Gesundheit denken oder viele andere Dinge oder eine Beziehungskrise denken. Wenn es mir gerade nicht gut geht, wenn ich gerade eine schwierige Zeit durchmache, dafür gilt diese Verheißung. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich habe gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, sagt Paulus. Er sagt, danke für eure Gabe, das tut mir jetzt richtig gut, jetzt habe ich wieder erstmal Knete, jetzt habe ich erstmal wieder mein Auskommen. Es war schon ein ziemlicher Engpass, die Philipper konnten eine Weile nichts geben, das hat zu einem Engpass bei ihm geführt. Er sagt aber, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Das Wort für Zufriedenheit hier im Grundtext ist das Wort autarkes. Also ich habe gelernt, autark zu sein. Was heißt denn autark sein? Autark sein heißt, unabhängig zu sein. Wenn ein Land sagt, wir sind autark, dann bedeutet das, wir brauchen keinen anderen. Wir haben unser Getreide, wir haben unsere Nahrungsmittel, wir haben unser Rohöl, wir haben alles selber hier im Land. Eigentlich brauchen wir kein anderes Land. Wir sind autark. Wenn ein Wohnmobil autark ist, dann hat es meistens irgendwelche Solarzellen auf dem Dach, dann hat es einen Strom, es braucht keinen Campingplatz, es hat alles, was es braucht, es genügt, es ist genügsam in sich selbst. Die alte Schlachter hat auch dieses Zufriedensein mit, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, Genügsamkeit. Leider ein Wort in der deutschen Sprache, was dabei ist, auszusterben, benutzt keiner mehr. Finde ich fast noch ein bisschen treffender und stärker. Eine Zufriedenheit, die nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Das heißt, äußere Umstände, die steuern mich nicht mehr. Ich bin nicht mehr erpressbar. Ich bin abhängig von Gott. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und wenn ich morgen aufstehe und ich gehe in den Tag und es geschieht etwas Unvorhersehbares, es geschehen Dinge, die mir nicht sonderlich gut gefallen, hey, dies ist keine perfekte Welt. Es passieren alle möglichen Dinge. Man hat mal einen Unfall, man kommt mal zu Schaden, man wird mal beleidigt, man wird mal übersehen, es gibt Lieblosigkeiten. All das ist doch Teil unseres täglichen Lebens. Aber ich muss nicht jedes Mal zusammenbrechen. Ich muss nicht jedes Mal völlig aus der Bahn fliegen. Ich darf eine unkaputtbare Freude haben. Ich habe einen Versorger, der meine Lage kennt und der an meinem Auskommen und an meinem Wohlergehen interessiert ist, aber der auch möchte, dass ich Genügsamkeit lerne, dass ich lerne, mich in jeder Situation unabhängig zu machen. Wer abhängig ist von Gott und sein ganzes Leben, sein Auskommen und alles, was er braucht, aus Gottes Hand nimmt, der wird unabhängig von äußeren Umständen und damit nicht erpressbar. Und wenn du ihn fragst, wie geht's dir? Dann ist es nicht, dass er dann kurz überlegen muss, wie war es denn heute? Ja, mir geht's gut, ja, mir geht's schlecht. Das ist doch menschlich und das wird uns ja auch ein Stück weit begleiten. Aber wer wirklich alles aus Gottes Hand nimmt, der sagt, ja, ich bin gerade sehr herausgefordert, aber danke gut. Gute Dinge werden dabei rauskommen und ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus macht mich stark für mein Leben. Ja, in der Firma ist das gerade wahnsinnig schwierig. Arbeit im Krankenhaus. So viele sind krank, Pflegenotstand, es ist unfassbarer Druck. Aber ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich nehme meine Kraft von Christus. Ich bekomme meine Kraft von Gott. Er ist nämlich nicht nur ein Versorger in dem Sinne, dass er ein Troubleshooter ist, dass er meine Probleme löst, dass er mich finanziell versorgt. Nein, er versorgt mich auch mit der Kraft, die ich brauche, um mal eine schwierige Zeit durchzustehen. Er ist ein Überwinder und ich bin ein Überwinder in ihm. Ich kann alles schaffen durch den, der mich stark macht, in dieser Situation. Das bedeutet, unabhängig zu sein und zufrieden sein, Genügsamkeit, sich genügen zu lassen an dem, was Gott mir gibt. Und ihr Lieben, das ist eine klare neutestamentliche Lehre, die wir so an vielen Stellen finden. Ich möchte euch mal kurz in zwei Parallelstellen hineinnehmen, ohne sie groß auszulegen, die aber irgendwie genau das, was hier gesagt wird von Paulus, auch auf den Punkt bringen. Einmal wieder von Paulus aus 1. Timotheus 6, die Verse 6 und 8. Dort heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Das finde ich stark. Der Kontext, die Rede ist von Geld. Wir reden nicht von irgendwelchen ideellen Werten. Nochmal, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Und zwei Verse später sehen wir, was Paulus da meint mit Genügsamkeit. Er sagt, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Es ist gut im Leben, wenn man mal einen Gang zurückschalten kann. Es ist gut, wenn man rauskommt aus diesem Anspruchsdenken. Es muss immer höher, es muss immer mehr, es ist immer weiter und der Urlaub muss immer teurer und das Auto muss immer größer und dann sind wir glückliche Menschen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir können auch mal einen Gang zurückschalten. Wir können auch mal einen Urlaub ausfallen lassen und ihn im Garten oder wenn wir keinen Garten haben, auf dem Balkon. Und wenn wir keinen Balkon haben, dann vielleicht im Park in der Gegend verbringen und sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. auch diesen Engpass hinzunehmen. Ich bin in einem Versorgungsbund mit Gott, aber ich nehme mein Leben jeden Tag aus seiner Hand und bin froh in ihm, habe unkaputtbare Freude und lerne, in jeder Lage zufrieden zu sein. Das macht sehr, sehr glücklich. Und das gibt uns diese unkaputtbare Freude. Wir sind nicht mehr abhängig von diesen äußerlichen Dingen in dem Maße. Jetzt finde ich das, zwei Bibelstellen habe ich angekündigt. Die zweite Bibelstelle ist Hebräer 13, Vers 5. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes: Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Genau der gleiche Gedanke. Frei von Geldliebe und vom Mammonismus und immer mehr und immer ich allein, ich hau mir rein. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Da ist dieses Unabhängigsein, dieses Autarksein, diese Zufriedenheit. Und dann die Verheißung. Denn er selbst hat gesagt: Ich will dich nicht aufgeben und niemals verlassen. Er ist ein Versorger. Nein, es geht ihm nicht darum, uns klein zu halten. Aber es geht ihm darum, dass wir auf dieser Erde widerstandsfähig sind. Es geht ihm darum, dass wir selber großzügig sind und es geht ihm darum, dass wir widerstandsfähig sind und dass wir Zufriedenheit und Genügsamkeit lernen. Das ist Christus-Nachfolge und das ist Jüngerschaft. Das sind die beiden Bedingungen, an die diese großartige Versorgungsverheißung geknüpft ist. Ich finde das stark, was Paulus sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Also lerne ich daraus aus diesem Text, wenn ich das ernst nehme, Zufriedenheit, Unabhängigkeit, Genügsamkeit kann man lernen. Paulus sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Ich bin gut im Reichsein und ich bin gut im Armsein. Im Reichsein bin ich übrigens auch sehr gut, vorbildlich. Aber das ist nichts zum Angeben, ich schätze mal, das sind wir alle. Aber es ist manchmal so schwierig, einen Gang zurückzuschalten, wie ich vorhin das genannt habe. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, wenn man noch in der Schule war und man kriegte sein Taschengeld, da war man immer sehr schnell an den Grenzen. Und dann kam man vielleicht in die Lehre und man dachte: Oh Mann, dann habe ich ja Betrag X. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausgeben soll. Das wird ja ein unfassbares Geld. Und man war 2, 3 Monate in der Lehre und stellte fest, man war genauso pleite wie vorher in der Schule. Und wenn ich die Lehre aushabe, ja, dann gibt es wieder mehr. Und wenn ich ein paar Jahre in der Firma bin und wenn ich vielleicht noch nebenbei im Online ein paar Sachen verkaufe, dann habe ich mehr und dann werde ich glücklich und dann geht es mir gut. Und man stellt als Mensch schnell fest, man bleibt irgendwie immer pleite. Mit der Gehaltserhöhung und mit dem besseren Job und mit der weiteren Einnahme kommen irgendwie auch andere Bedürfnisse und es ist so schnell ausgegeben. Also der Weg, mehr zu haben und es fast nicht zu spüren, das ist so, sag ich mal, der Weg, den viele Menschen gehen. Weise Haushalter zu sein, alles aus der Hand Gottes zu nehmen, weise Haushalter zu sein und auch einen Gang zurückschalten zu können, ist ein riesiges Geschenk. Ein riesiges Geschenk, zu dem Gott uns einlädt. Man kann es lernen. Im Überfluss braucht man es nicht zu lernen, aber gerade in den Engpässen unseres Lebens, da muss man es lernen. Und in der ganzen Bibel sehen wir, dass Gott sein Volk, zum Beispiel das Volk Israel im Alten Testament oder auch Jesus seine Schar der Jünger, ganz bewusst in Engpässe hineinführt. Ganz bewusst an Orte führt, wo es auf einmal kein Wasser gibt. Oder Jesus führt seine Jünger ganz bewusst mitten in einen Sturm hinein, in Situationen, die völlig überfordern. Wie soll es jetzt weitergehen? Damit wir in jeder Situation diese Zufriedenheit, unkaputtbare Freude erleben und erleben, dass wir alles können durch den, der uns stark macht, nämlich Christus. Wenn er uns diese Situation zumutet, dann geht hier was, dann können wir uns positiv darauf einstellen, dann werden wir daran nicht zugrunde gehen. Das ist die Botschaft. Und vielleicht ist das ja so ein etwas, was man mitnehmen kann aus dieser Predigt. Heute ganz neu zu beginnen, die Schule Gottes zu akzeptieren und deine Lebensumstände aus seiner Hand zu nehmen und lernen, damit zu leben. Was wird die kommende Woche bringen? Wird es eine gute Woche? Wann ist es eine gute Woche? Wenn es eine Woche ist, wo alles so läuft, wie du dir das jetzt wünschst und vorstellst, das Wetter ist gut, der Chef ist gut gelaunt, die Nachbarn sind nett, alles läuft glatt. Oder kann es sein, dass es eine Haltung gibt, die sagt, es wird so oder so eine gute Woche, weil ich werde mit meinem Gott unterwegs sein. Ich werde mit ihm unterwegs sein und egal, was kommt in dieser Woche, ich werde Kraft haben, mich dem zu stellen. Ich gehe an seine Hand und ich nehme es aus seiner Hand. Mein Leben ist eine Schule, Jüngerschaft ist eine Schule und Jesus führt seine Jünger auch in Engpässe hinein. Das ist gewollt und das bejahe ich und werde frei ein Stück weit von diesen äußeren Einflüssen. Jetzt rede ich nicht über so eine Art Fatalismus. Ja, kommt ja sowieso alles, wie es kommt und steckt man ja nicht drin. Und es gibt ja so einen gebrochenen, manchmal auch so einen bitteren religiösen Fatalismus. Da spreche ich nicht drüber. Wir sprechen über eine Verheißung der Versorgung Gottes. Das bleibt doch unser Blick. Ich spreche über einen Lebensstil, alles aus Gottes Hand zu nehmen, Gott zu vertrauen und die Verheißung seiner Versorgung niemals aus dem Auge zu verlieren. Ja, ich stelle mich auf die schwere Situation ein. Ich stelle mich auf den Engpass ein. Ja, die erste Verheißung ist, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich komme auch in diesem schwierigen Todestal, um mal Psalm 23 zu zitieren, dieses dunkle Todestal. Ich komme hier durch. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Aber ich verliere nicht seine Verheißung aus den Augen, dass er ein Versorger ist und dass er allen Mangel ausfüllen möchte und dass ich ihm dafür wieder vertraue. Es ist beides. Es ist kein resignierter Fatalismus, sondern es ist eine Widerstandsfähigkeit im Leid und in schwierigen Situationen mit einer klaren Ausrichtung, nämlich Gott ist mein Versorger und ich vertraue ihm jeden Tag meines Lebens. Lasst uns das mitnehmen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Geschwister und Freunde, lasst uns das mitnehmen. Gott bietet uns eine unkaputtbare Freude an, eine Freude, die keiner von uns nehmen kann, die unabhängig ist von äußeren Umständen, die auch im Leid für uns da ist und auch in schwierigen Situationen. Er bietet uns seinen Frieden an und er bietet uns einen Versorgungsbund an. Was für eine kostbare Wahrheit. Am Ende dieser Predigt möchte ich euch gern allen etwas schenken. Wenn man irgendwo neu ist, dann gibt man ja seinen Einstand. Und ich habe vor einiger Zeit eine ganze Palette von Büchern ergattern können. Das Buch habe ich vor langer Zeit mal geschrieben und alle Restbestände habe ich gerade ergattern können. Und ich wollte es am Anfang meiner Dienstzeit hier in Schwelm jedem so ein Exemplar schenken. Das Buch heißt Freude ohne Ende. Und eigentlich wollte ich jetzt eins hier haben, um es in die Kamera zu halten. Aber sie liegen im Auto, ich habe keins hier. Freude ohne Ende. Und viele der Gedanken der Predigtreihen sind in diesem Buch, aber auch noch ein paar andere. Es ist ein Thema zu diesem Leben mit Freude, Freude aus Gott. Und ich würde euch gerne allen eins schenken. Also, ab sofort werden diese Bücher hier in der K3 sein und wenn du das nächste Mal da bist, dann nimm dir eins mit. Wenn du sagst, ich komme im Moment nicht, Risikogruppe, dann lass dir eins mitbringen. Wir finden Wege. Wenn du sagst, meine Frau, die liest das immer so lange und ich komme nicht da dran, ich gebe euch jedem eins. Überhaupt kein Thema und ich hoffe, ihr seid gesegnet und ich würde euch gerne damit segnen und würde euch allen gerne so ein Buch schenken. Zum Schluss würde ich gerne noch mit uns beten dürfen. Vater im Himmel, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Wort. Danke für die Bibel. Danke für die vielen Dokumente, die dort zu uns sprechen und in denen wir dein Reden wahrnehmen. Und ganz besonders danke für den Philipperbrief, den wir uns jetzt monatelang angeschaut haben. Danke, Herr, für diese starken Verheißungen, dass wir alles können durch dich, der uns stark macht. Und auch diese Verheißung, dass du allen unseren Mangel ausfüllen willst, dass du ein Versorger bist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Großzügigkeit lehrst und dass du uns hilfst, jetzt gute Entscheidungen auch zu treffen, in deinem Sinne großzügig zu sein, so wie du es bist, freigebig zu sein, nicht geizig zu sein, nicht egoistisch zu sein. Weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der umso großzügiger ist und uns so gerne versorgt. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir erleben in den Engpässen unseres Lebens, dass wir dir vertrauen können und dass unsere Freude unkaputtbar sein darf. Dass unsere Freude nicht davon abhängig ist, dass alles gut läuft. Sondern dass in jeder Situation wir deine Schule erkennen können, Jesus, und getrost sein dürfen in dir. Herr, du weißt, wie schwierig das manchmal ist und wie sehr es manchmal in der Theorie so klar ist in der Predigt und dann im Alltag so umkämpft. Wir danken dir für den Heiligen Geist. Wir danken dir für deine Hilfe. Und wir wollen ganz nah an dir dranbleiben, um diese Dimension des Glaubens, Freude ohne Ende, immer mehr für uns zu erleben. Wir danken dir, Vater Gott, unser Leiter, unser Vater, unser Hirte, unser Versorger. Wir danken dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen.